Deutschlandfunk Interview.
91 Stunden und 45 Minuten, so lang ging der EU-Gipfel in Nizza im Dezember des Jahres 2000. So lange brauchten die Staats- und Regierungschefs, um einen neuen EU-Vertrag auszuhandeln, der ein weiteres Zusammenwachsen Europas ermöglichte. Es war der Gipfel, der bisher am längsten dauerte. Jetzt haben die Staats- und Regierungschefs diesen Rekord fast eingestellt. Die Suche nach einem Kompromiss im Streit um das EU-Recovery-Programm und den EU-Haushalt für die kommenden 7 Jahre ist ebenfalls in den 5. Tag gegangen. Am Ende aber stand ein Kompromiss. Am Telefon begrüße ich jetzt Markus Ferber von der CSU, langjähriger Chef der CSU-Gruppe im Europaparlament, jetzt Koordinator der EVP-Fraktion im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Außerdem ist er Chef der Hans-Seidel-Stiftung. Schönen guten Morgen, Herr Ferber.
Einen schönen guten Morgen.
Herr Ferber, Emmanuel Macron spricht von einem historischen Tag. Sie auch?
Ich spreche von einem Tag, wo es gelungen ist, dass jetzt ein Verhandlungsmandat mit dem Europäischen Parlament auf dem Tisch liegt. Historisch mag es für die Staats- und Regierungschefs gewesen sein, weil sie seit Nizza zum ersten Mal wieder 4 Tage getagt haben. Aber es war zwischendrin schon ein Gefeilsche, das hoffentlich in der Geschichtsbücher nicht als historisch bezeichnet wird.
Sie wirken nicht gerade begeistert.
Ja, Sie müssen ja sehen, wie der Kompromiss zustande gekommen ist. Auf der einen Seite hat man den regulären Haushalt an vielen Stellen gekürzt, die gerade uns als Parlament wichtig sind, nämlich immer dann, wenn es um Zukunftsfragen geht. Wie können wir die Flüchtlingspolitik unterlegen, zum Beispiel mit entsprechenden Strukturen bei Frontex? Wie können wir in der Forschungspolitik, in der Innovation vorankommen? In der Gesundheitspolitik, wo wir ja gerade erst erlebt haben, was wir noch alles zu tun haben, da hat man die Gelder gekürzt, hat die in den Corona-Fonds reingepackt, der plötzlich ja auch für Forschung mit zuständig ist, und verkauft uns das jetzt als ein Riesenpaket, das langfristig natürlich katastrophale Auswirkungen hat, weil wir in 7 Jahren ohne Katastrophenfonds, ohne Rettungsfonds einen gekürzten Haushalt vorfinden. Und das ist keine Zukunftsfähigkeit Europas. Und auch der von Ihnen gerade diskutierte Rechtsstaatsmechanismus, den müssen wir uns sehr genau anschauen, ob das wirklich das ist, was wir uns als Parlament vorgestellt haben.
Kommen wir gleich noch zu, Herr Ferber, im Einzelnen. Aber Sie, ich will es nochmal betonen, herausheben, Sie haben gesprochen von katastrophalen Auswirkungen, also ein katastrophaler Deal?
Ja, es ist ein Deal, wie ein Staats- und Regierungschefs treffen, die alle nach Hause fahren müssen und sagen müssen, ich habe mich durchgesetzt, ich habe einen Riesenerfolg für mein Land erzielt. Ja, da kriegt der eine noch was, der andere noch was. Frau Merkel hat ja auch noch was rausgeholt für die neuen Bundesländer, zusätzliche Strukturfonds. Der Herr Kurz ist der König der Rabatte. Jeder hat irgendwas gefunden. Aber das ist ja noch nicht ein europäisches Projekt dann, sondern es ist nur ein Sammelsurium von nationalen Egoismen. Und es wird jetzt Aufgabe des Europäischen Parlaments sein, das so glatt zu polieren, dass wirklich was Europäisches rauskommt.
Mhm. Da kommen wir gleich auch nochmal zu, welche Einflussmöglichkeiten das Parlament da überhaupt hat. Aber kommen wir nochmal zu den Kernpunkten. Angela Merkel und Emmanuel Macron, auch die EU-Kommission, die hatten ja gefordert, ein Aufbauprogramm in Höhe von 57 Milliarden Euro. Das kommt ja auch so weit. Aber sie hatten auch gefordert, 500 Milliarden davon als Zuschuss und den Rest als Kredite. Jetzt sollen die Zuschüsse nur noch 390 Milliarden Euro betragen. Ich habe es mal ausgerechnet, das ist also ein Minus von 22%, also fast ein Viertel weniger von dem, was gefordert war. Eine Niederlage für Merkel und Macron?
Ja gut, das war klar, dass das eine der Stellschrauben ist, wo man sich annähern kann. Das ist auch ein Themenbereich, den die Mitgliedstaaten alleine festlegen können. An diesen Zahlen wird sich das Parlament nicht festbeißen. Wenn die Länder, die sich am meisten aus diesem Topf erhoffen, damit leben können, dann sollen sie damit leben. Ich finde es sehr unambitioniert. Wenn wir wirklich helfen wollen, können wir nicht helfen, indem wir mehr Schulden auftürmen, sondern wirklich den betroffenen Staaten Geld zur Verfügung stellen für zukunftsfähige Projekte.
Das heißt, 390 Milliarden Euro Zuschüsse, das ist nicht wuchtig genug, um beim Duktus der Kanzlerin zu bleiben.
Ja, oder wenn Sie den Bundesfinanzminister nehmen, das hat nicht so viel Wumms, wie eigentlich notwendig ist. Aber wenn das die Mitgliedstaaten so haben wollen, sollen sie es haben. Den Bereich können sie alleine festlegen.
Bisher, Herr Ferber, war es ja immer so, dass wenn Deutschland und Frankreich sich einig waren, dann konnten sie viel durchsetzen. Jetzt haben sich Österreich, die Niederlande, Schweden, Dänemark, zuletzt auch Finnland zu den sparsamen 4, den sparsamen 5 zusammengeschlossen. Zeigt, dass die Achse Berlin-Paris funktioniert. Zwar wieder, aber hat nicht mehr diese Durchschlagskraft.
Ach, wissen Sie, von Helmut Kohl habe ich in meinen jungen Jahren als Politiker mal gelernt, man muss in Europa immer auch die Kleinen mitnehmen. Es reicht nicht, wenn sich kurz vor einem Gipfel Frankreich und Deutschland verständigen. Das ist notwendig, das ist der Motor. Aber der Motor funktioniert halt nicht, wenn viele, viele kleine Bauteile nicht mitspielen. Und dieses die Kleinen mitnehmen, das sind ja mittelgroße Staaten, das funktioniert nicht mehr so richtig in dieser sehr heterogenen Europäischen Union, die wir ja geworden sind. Das hat sich auch neulich schon bei der Wahl der Eurogruppe herausgestellt, haben die Kleinen durchaus was zum Mitreden. Der Vertrag ist auch so konstruiert, dass die Kleinen die Großen überstimmen können. Und das haben sie jetzt an verschiedenen Stellen schon mal bewiesen. Und diese sparsamen 4, die dann 5 wurden, haben das ja auch auf die Waagschale geworfen.
Das Europäische Parlament selbst, auch viele EU-Länder, haben ja zu Beginn der Verhandlungen und immer wieder darauf gepocht, dass die Auszahlung der Gelder an Rechtsstaatlichkeit gekoppelt werden soll. Jetzt haben wir den Wortlaut der Erklärung noch nicht vorliegen, aber Ihrer Information nach, was ist denn davon übrig geblieben? Denn die Interpretationen gehen ja doch sehr auseinander. Also Viktor Orban aus Ungarn beispielsweise, der spricht von einem Sieg.
Also ich habe das gleiche Problem wie Sie. Ich muss die Formulierung müssen wir uns erstmal in Ruhe anschauen.
Ist ja auch ganz frisch.
Ich bin erstmal zufrieden, dass überhaupt was vereinbart wurde. Unsere große Sorge im Parlament war, dass man das am Ende opfert, nur um eine Einigung zu erzielen. Das hat nicht stattgefunden. Aber auch hier, sage ich mal, nicht ganz unstolz, kam die Lösung aus einem kleinen Mitgliedsland, noch dazu aus Lettland, wo der Ministerpräsident ein früherer Europaabgeordneter ist. Das zeigt, ganz ohne Europaparlament kriegen sie auch die Großen bei den Staats- und Regierungschefs nicht hin.
Herr Ferber, Ungarn hatte ja gefordert, dass das Verfahren, das Rechtsstaatsverfahren gegen das Land eingeleitet worden ist, dass das beendet wird, als Preis sozusagen für einen Kompromiss. Ist das jetzt am Ende der Preis?
Nein, nach meinen Informationen nicht, sondern Ungarn hat zugesagt, konstruktiv beim Artikel 7-Verfahren mitzuarbeiten. Das wäre schon mal ganz was Neues, das hat bisher Ungarn nicht gemacht.
Gut, jetzt werden wir nochmal weiter nachschauen müssen jetzt in den nächsten Stunden, was da genau zum Thema Rechtsstaatlichkeit in dem Kompromiss drin steht. Der Präsident des EU-Parlaments, David Sassoli, der hat gesagt, die Bürgerinnen und Bürger Europas, die erwarten eine Einigung, die diesem historischen Moment gerecht wird. Und wenn die Bedingungen des Parlaments nicht ausreichend erfüllt seien, dann werde es seine Zustimmung nicht erteilen. Was ist denn Ihre Prognose am Ende? Sie haben gerade schon gesagt, das Parlament ist jetzt mit am Zug. Wird es am Ende eine Zustimmung des Parlaments geben?
Also ich gehe davon aus, wir werden wahrscheinlich uns diese Woche noch treffen als Parlament zu einer Sondersitzung. So war jedenfalls die Planung, spätestens nächste Woche, wenn die Texte vorliegen. Wir werden es genau prüfen und ich gehe davon aus, dass wir weder ablehnen noch zustimmen, sondern dass wir dann sagen, jetzt können wir auf der Grundlage dieses Beschlusses der Staats- und Regierungschefs in seriöse Verhandlungen eintreten. Bisher hatten wir ja nur Vorschläge der Kommission und des Ratspräsidenten Michel. Und am Ende wird noch was anderes rauskommen, als die Staats- und Regierungschefs vorgelegt haben. Also wir werden jetzt nicht einfach pauschal Nein sagen, sondern in seriöse Verhandlungen eintreten.
Und was ist da der vernünftige Weg? Was ist da der wichtigste Punkt? Was müsste noch geändert werden?
Ja, für uns ist natürlich wichtig, was im mehrjährigen Finanzrahmen steht. Vor aller Diskussion über dieses Rettungspaket ist der normale Haushalt ja etwas ins Abseits getreten. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, da sind eine Reihe von Kürzungen vorgenommen worden, die sich langfristig sehr, sehr negativ auf Europa auswirken werden. Am Ende ist wieder für die sogenannten traditionellen Dinge, Landwirtschaft, Strukturpolitik, das Geld ausgegeben. Für die Zukunft ist nichts übrig geblieben. Und das ist für uns natürlich schon ein Kriterium, das jetzt in Nachverhandlungen noch geglättet werden muss.
Und Sie glauben wirklich, dass man dieses Paket nochmal aufschnüren kann nach diesen Marathonverhandlungen?
Ich denke, dass man da schon noch ein bisschen was machen kann, weil ohne die Zustimmung des Parlaments wird das Ganze nicht in Kraft.
Der CSU-Europapolitiker Markus Ferber war das live hier im Deutschlandfunk zum Durchbruch beim EU-Gipfel in Brüssel. Herr Ferber, danke Ihnen für dieses Gespräch.
Gerne.